Herzlich willkommen. Ja, der Christian hat ein bisschen was über Zoop erzählt, über die ja, Funktionalitäten. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, was wäre eine Anwendung von Zoop. In diesem Beispiel das Content-Management-System Flown ist sehr populär in dem Bereich. Wird wahrscheinlich für die meisten Leute die Anwendung sein, die sie benötigen. Und ja, ich möchte einfach bloß mal ein bisschen darstellen, was das ganze System ist und was es kann. Okay, erste Frage, was ist Flown? Flown ist ein Content-Management-System, erwähnt. Da Zoop auch in Python geschrieben ist, logischerweise auch Flown Python programmiert. Es ist eine Anwendung, eine Zoop-Anwendung, wie es auch andere Anwendungen geben kann. Und es steht unter GPL, also Open Source. So, ich kann Flown einsetzen für ja eine kleine Seite, die ich alleine pflegen möchte, halt nur nicht HTML schreiben möchte. Ich kann Flown für sehr umfangreiche Internetportale einsetzen, wo ich mit vielen Leuten die Inhalte pflege. Ich kann Flown für Intranet- und Extranet-Lösungen einsetzen, das ist sehr beliebt. Und für Dokumentenmanagementsysteme unter anderem auch. Gut. Was ist so toll an Flown? Flown ist einfach, intuitiv. Man hat keine langen Einarbeitungszeiten wie bei manch anderen Systemen eventuell. Man ist schnell produktiv, also neue Benutzer habe ich in kürzester Zeit geschult, gerade bei größeren Nutzerzahlen, die das System benutzen sollen, ist das durchaus ein entscheidendes Kriterium. Ich habe eine ausgereifte Grundfunktionalität, nicht zuletzt da schon alleine aus dem Grund, weil es auf Zoop aussetzt. Ich bin flexibel. Ich kann das ganze System durch Zusatzmodule erweitern. Ich kann eigene Erweiterungen durch Archetypes recht schnell realisieren. Archetypes ist ein kleines Framework, mit dem ich halt ja ein bisschen Python-Code mir neue Dokumententypen zusammenstellen kann. Es gibt mittlerweile sogar ein Modul, wo ich mir das halbwegs sogar zusammenklicken kann innerhalb von Flown, dass ich da einfach neue Felder anlege in einem neuen Dokumententyp, je nachdem, was ich brauche. Dann brauche ich halt nur noch eine angepasste View dafür zu bauen, ein kleines Template, was mir das Teil dann anzeigt. Gut, ArcGenXML ist für die UML-Liebhaber sicherlich interessant. Ich kann dann UML-Editor nehmen, speichere das Ganze als XML-File und kann dann per Knopfdruck daraus so ein Archetypes-Produkt draus bauen, was ich dann auch noch anpassen kann an verschiedenen Stellen. Ja, in Zoop reinschmeißen, Zoop neu starten und das Teil läuft. Flown hat Mehrsprachigkeit als Grundausstattung wie Zoop auch. Flown selber ist in mehr als 50 Sprachen verfügbar. Mehrsprachige Inhalte kann ich mit Lingua Flown einfach verwalten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Inhalte übersetzt werden, aber ich habe halt einen Splitscreen, ich habe links einen Original-Content, rechts dann die entsprechenden Felder und ich kann halt die Inhalte passend an den Stellen einsetzen. Ich habe ein modernes Sicherheitsmanagement. Das Ganze ist rollenbasiert. Ich fasse halt mit Rollen ja ganz feinkörnige Rechte zusammen. Das Ganze kann ich dann mit Benutzern, also auf Benutzer und Gruppen anwenden. Gruppen benutze ich halt nur rein zur Organisation. Die Rechte liegen dann halt wieder an den Rollen. Ich kann auch eine Rolle direkt auf einen Nutzer zuweisen. Meistens macht man es über Gruppen. Arbeitsläufe sind konfigurierbar. Das ist halt ein sehr mächtiger Punkt in Zoop. Ich kann damit halt verschiedenste Szenarien abbilden. Ich kann jemand hinsetzen, der das Dokument schreiben darf. Er darf es dann einreichen, er darf es aber nicht veröffentlichen. Dann gibt es halt jemand, der es veröffentlichen kann. Das Ganze kann ich mehrstufig machen und dazwischen mit Skripten davor und dahinter Aktionen veranstalten, E-Mail-Benachrichtigung und. Die Möglichkeiten sind da ziemlich weitreichend. Flown unterstützt offene Standards, logischerweise auch durch Zoop. HTTP, FTP, WebDAV ist eigentlich auch sehr beliebt. Ich kann halt mit einem WebDAV-Client, werden wir nachher noch zeigen, ganz einfach Dateien, Bilder, Word-Dokumente, was auch immer, hochladen und das landet entsprechend halt umgewandelt als Dokumententyp in Zoop oder in Flown direkt. XML-RPC vorhin angesprochen, LDAP, Radius-Authentifizierung, kein Problem, OpenID ist integriert und ich habe natürlich durch Zoop diverse Schnittstellen zu relationalen Datenbanken, falls ich da ja, Daten rausziehen möchte. Ja, vorhin angesprochen schon, die Datenbank, die im Hintergrund liegt, ZODB, objektorientiert. Ich habe eine integrierte Suchmaschine, mehrstufige Undo-Funktionen, also ich kann halt auch wieder zurücklaufen. Vorhin auch schon gefragt am Stand, Datenbank-Backup live während des Betriebes, überhaupt kein Problem, auch inkrementell. Gibt es ein kleines Skript, was da mitgeliefert wird. Braucht man sich also darum keine Sorgen machen. Auch vorhin angesprochen im Zoop-Vortrag schon, nahezu grenzenlose Skalierbarkeit. Also ich kann halt, wie gesagt, ganz viele Maschinen vorne hinstellen. Ich brauche mir da nicht so wirklich jetzt die Platte machen, dass mir dann, dass ich da vor große Probleme stoße, wenn ich ein Portal aufsetze und es fängt an zu laufen. Das heißt, die Nutzerzahlen steigen auf einmal rapide an, weil irgendwer darüber berichtet hat im Fernsehen oder wie auch immer. Und meine Applikation lässt mich das dann nicht mehr beherrschen. Ja, in dem Fall habe ich jetzt hier nicht so die riesen Schwierigkeiten. Ich kann in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand das Ganze abfangen. Ja, Plon in Aktion. Schauen wir uns einfach mal Plon an. Ich habe das Ganze mit Screencast gemacht, damit ich ein bisschen freier dazu reden kann. Gut, ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Ja, wenn wir uns anmelden, haben wir in derselben Ansicht, die auch der Besucher hat, wenn er jetzt nicht angemeldet ist. Also es gibt keinen Frontend-Backend im Plon, habe ich halt zusätzliche Möglichkeiten hier, Menüeigenschaften hier oben, Konfiguration und ich kann mich an- und abmelden. Hier kann ich jetzt Artikel anlegen. Es gibt verschiedene Artikeltypen. Ich wähle jetzt hier mal einen Ordner aus, um erstmal anzufangen, eine Struktur anzulegen. Also wenn ich jetzt eine kleine Unternehmensseite abbilden wollte, dann lege ich halt erstmal die typischen Sachen an. Ja, einen Ordner über uns, kann hier eine Beschreibung noch hinzufügen, was sehr sinnvoll ist, auch für die Suche dann. Davon abgesehen kann ich Ordner oder auch alle anderen Inhalte immer auflisten und dann werden halt die Beschreibungen dann damit angezeigt und das macht das Ganze dann übersichtlicher. Wir haben sprechende URLs in Zoop und Plon damit auch. Das heißt, es ist relativ simpel, die URL oben auch sich zu merken, abzutippen, halt auch für Suchmaschinen. Also ich habe da jetzt keine Schnörkel-URLs oben normalerweise drin. So. Ich lege jetzt hier noch ein paar mehr Ordner an. Ich kann Ordner halt verschachteln, um die Struktur abzubilden. Da das ein bisschen langwierig ist, springe ich ruhig mal ein bisschen. Gut, ich habe jetzt hier schon eine Struktur, eine Baumstruktur angelegt. Warten wir mal kurz ab. Ich habe weiterhin hier noch Reiter, wo ich umschalten kann. Ich kann das Ganze kategorisieren, kann den Stichwörtern verpassen und noch ein paar mehr Einstellungen für den Ordner. Das kann man sich im Detail dann mal angucken. Gut, ich gehe jetzt in so einen Ordner rein. Und jetzt möchte ich mal den Inhalt quasi auch verpassen. Also wenn ich jetzt früher mit HTML einen Ordner habe, habe ich noch nicht viel gewonnen. Ich möchte da Inhalte darstellen. Das heißt, ich lege jetzt eine Seite an. Das ist so der Standard-Inhaltstyp, den ich da verwende. Ich kann da einen Titel vergeben, auch wieder eine Beschreibung. Und darunter habe ich halt die Möglichkeit, hier mit Kupu, das ist der Standard-Editor, der ist JavaScript-basiert. Ich kann halt hier so ein bisschen arbeiten, wie es halt mit einem Office-Programm in ganz abgespeckter Variante auch machen kann. Es gibt auch noch andere Editoren, FCK-Editor sei da genannt, ist auch recht beliebt, ist noch etwas umfangreicher, man kann damit noch mehr machen, man möchte aber auch nicht immer alles erlauben, jedem Benutzer, weil das Design wurde nicht umsonst für viel Geld eingekauft, damit jeder Benutzer das zerstören kann. Ja, wir schreiben ganz normal Text, wir können den Text markieren, fettdrucken, Überschriften versehen, ich kann Bilder einfügen, da sehen wir auch noch ein paar Sachen. Auch geschafft. So, das Ganze einfach nochmal formatiert. wie die Überschriften aussehen oder wie fett der fette Text ist oder wie groß die Schrift alles und so weiter. Das wird alles über Stylesheets gemacht. Plon hat sehr umfangreich und auch durchdachte Stylesheet-Anweisungen, also Vorlagen. Die kann ich natürlich, wie das bei Stylesheets üblich ist, durch meine eigenen Anweisungen wieder überlagern, um meine Anpassungen dann zu machen. Wird üblicherweise in einer separaten Stylesheet-Datei gemacht, die man dann im Zoop-Backend findet. Heißt Custom CSS. Die sollte man verwenden. Es ist eine schlechte Idee, wenn ich die vorhandenen Stylesheet-Dateien nehme und die in den Customize-Ordner packe. Dann habe ich irgendwann bei Updates wahrscheinlich Probleme. Gut, ich lege mir noch eine zweite Seite an. Mal ein bisschen beschleunigen. So, wir haben jetzt hier die Auflistung dann in dem Ordner. Jetzt möchte ich aber vielleicht nicht nur eine Auflistung haben, oder die Auflistung an sich, wie sie ist, gefällt mir nicht. Das ist jetzt eine andere Art der Darstellung. Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich möchte jetzt aber, wenn ich auf diesen Menüpunkt klicke, möchte ich jetzt nicht irgendwie mehrere Seiten sehen und mir dann eine aussuchen dürfen, sondern ich möchte einfach, dass da ein Text erscheint, so wie man es bei einer normalen Internetseite hat. Ich kann jetzt, so wie ich das hier jetzt gemacht habe, einen Standardartikel einfach auswählen über die Darstellung, über das Darstellungsmenü. Und ja, der zeigt mir dann alles an, was in dem Ordner ist. Es könnte eine Nachricht sein, es könnte eine Seite sein, so wie wir es jetzt haben. Ich wähle die aus und er ruft die auf wie eine Index-HTML-Datei. Ich kann an Seiten Verweise dranhängen, also ich kann auch normale Links machen, das ist kein Problem, aber ich kann halt direkt Referenzen setzen auf andere Objekte, weil ich in der Nachricht schreibe, auf eine PDF-Datei, die vielleicht als Download interessant ist. Das wird dann unten drunter in dem Kästchen hier dargestellt. Und der Nutzer kann dann dem verfolgen. So. Das müssen wir jetzt nicht nochmal haben. Haben wir schon gesehen. So, wir fügen jetzt mal ein Bild ein. Bilder werden standardmäßig skaliert in 6 bis 7 Skalierungen, glaube ich. Also von einer kleinen Skalierung, die 32 Pixel oder sowas hat, bis hoch 760 Pixel, und das Originalbild ist auch verfügbar. Das ist alles in einem Objekt, und ich sage dem Objekt einfach, zeig dich in der Skalierung an. Das kann ich direkt über die URL oben machen oder direkt halt aus Python-Code raus die Skalierung ansprechen. Ich habe das Bild jetzt hochgeladen. Ich habe jetzt keinen Titel und keine Beschreibung angegeben. Er nimmt sich automatisch den Dateinamen und fügt den ein. Ich kann das nachträglich immer noch ändern. Ich kann, wenn mein Bild nicht so sein sollte, wie ich das haben möchte, kann ich es nachträglich noch ausrichten. Also ich kann es drehen, spiegeln, wie ich möchte, um halt hochkant Bilder von der Digicam oder sowas nachträglich noch zu korrigieren. Brauche ich nicht wieder runterladen, zu bearbeiten, wieder hochladen. Geht direkt online. Gut, jetzt möchte ich ja nicht nur ein Bild irgendwo in einem Ordner haben, sondern ich möchte es in einem Dokument haben. Dann gehe ich halt einfach nochmal auf unser Dokument rauf. Füge das Bild hier mal ein. Ich habe hier verschiedene Menümöglichkeiten. Ich kann entweder vorhandene Bilder aussuchen oder unten über diesen Upload-Button kann ich mir auch Bilder hier direkt mit dem Kupu hochladen. Ich habe hier verschiedene Skalierungen, wie man sieht, das Bild jetzt eingefügt. Wenn ich es hochgeladen habe, hat er meistens eine Skalierung halt standardmäßig vielleicht drauf. Ich kann das Bild hier anklicken, gehe nochmal oben auf diesen Bildknopf, wähle dann hier einfach eine andere Skalierung aus und korrigiere das dann. Habe ich halt eine kleine Skalierung. Das kann noch fast jeder bedienen. Es gibt noch eine andere Lösung, wo man feste Layouts macht für Benutzer und dann einfach nur sagt, schreib den Text, sag, welche Bilder rein sollen, sag von mir aus noch, welches Bild soll als erstes kommen, und das Layout ist fest und kann nicht verschoben oder vergriesnadelt werden. Es gibt durchaus Anwendungsfälle, wo das praktisch ist, weil die Kunden nicht unbedingt immer Ahnung von HTML oder haben und wissen, was die da so wirklich machen. Die wollen einfach nur den Text reinschreiben und wollen nichts kaputt machen können. So. Jetzt laden wir noch eine Datei hoch. Dateien können PDF-Dateien sein, Word-Dokumente, das Ganze voll indiziert. Das heißt, ich finde über die Suche auch den Inhalt einer PDF-Datei. Kann mir die dann runterladen. In dem Fall hier habe ich jetzt einfach mal einen alten Vortrag ausgewählt. Auch hier kann ich, wie bei jedem anderen Objekt, auch eine Titel und Beschreibung reinmachen, weil es macht einfach Sinn, die Sachen dann wiederzufinden. Zum nächsten Punkt. Legen wir uns nochmal einen Ordner an. Der Kunde möchte einen Bereich haben, wo er seine aktuellen Nachrichten seinem Kunden reinstellen kann. Neuigkeiten, Messetermine, Tag der offenen Tür, wie auch immer. Auch das ist kein wirkliches Problem. Ich habe das in ein paar Minuten realisiert. Ich lege einfach einen Bereich an dafür. Ich habe den automatisch im Menü drinne. Jetzt lege ich einfach mal eine Nachricht an. Nachrichten sind ähnlich wie Seiten, mit dem Unterschied, dass ich bei Nachrichten auch noch so ein Vorschau, so ein Galeriebild mit angeben kann. Und dass halt Nachrichten natürlich auch separat gesucht werden können, weil ich dann einfach sagen kann, ich suche ein Objekt von einem Dokumententyp Nachricht. So. Schreiben wir das mal rein, unten das Bild jetzt ausgewählt und speichern das Ganze. Das Bild wird automatisch eingebunden, das heißt, man muss noch nicht mal wissen, was da passiert. Ich kann weiterhin natürlich in den normalen Text über Kupu immer noch irgendwelche anderen Bilder einfügen. Das hat dann allerdings nichts mit diesem Bild hier unten zu tun. So sieht die Nachricht dann aus. Könnte natürlich etwas umfangreicher sein, aber als Beispiel soll es mal genügen. Wir nehmen noch eine zweite. Ich mache das aber mal ein bisschen schneller. Gut, ich kann die Bilder anklicken, um dann eine Vollauflösung zu kriegen. Das ist jetzt das Originalbild, was er da als Skalierung gewählt hat. Man kann das Template aber anpassen, dass man eine kleinere von diesen Skalierungen zur Vergrößerung benutzt. So, ich habe jetzt die Darstellung nochmal umgestellt. Das ist die Übersicht. Das ist, wir sehen halt ein Galeriebild als Vorschaubild. Gut, ich habe jetzt die Nachrichten da drin. Ich möchte sie jetzt eventuell auch sortieren. Oder ich möchte nur bestimmte Nachrichten aus diesem Ordner in der Liste anzeigen. Oder ich möchte verschiedene Kategorien noch unterteilen. Deswegen lege ich mir jetzt eine Kollektion an. Kollektionen könnte man als virtuellen Ordner bezeichnen, als vordefinierte Suche. Also ich kann halt Suchkriterien definieren. Erstmal ist das hier wie eine normale Seite. Wir speichern das und gehen dann oben auf den Tab Kriterien. Hier haben wir die Möglichkeit, einzelne Kriterien hinzuzufügen. Wir fangen an, Artikeltyp. Wir wollen Nachrichten anzeigen. Wählen dann aus der Liste ein oder mehrere Artikeltypen aus. So. Unten kann ich noch die Sortierung angeben. Ich könnte das Ganze zum Beispiel nach dem Freigabedatum sortieren. Freigabedatum ist das Datum, ab dem eine Nachricht zum Beispiel angezeigt wird. Also ich kann eine Nachricht anlegen oder einen Termin anlegen oder eine Seite anlegen und sagen, das Ding soll aber erst dann und dann angezeigt werden. Also zumindest jetzt bei den Nachrichten in der Auflistung. ist das dafür ganz gut gedacht. Es gibt auch ein Löschdatum, wo das dann automatisch wieder ausgeblendet wird, wenn es dann nicht mehr zeitgemäß ist, braucht man sich nicht drum zu kümmern. So, die Sortierung drehe ich jetzt um. Ich sage jetzt einfach, okay, ich möchte es einfach andersrum haben. Das hätte ich in dem normalen Ordner nicht machen können. Der hat die auch zwar reingemacht, ich kann sie auch manuell sortieren, aber ich kann sie nicht nach irgendwelchen Kriterien sortieren. Das habe ich jetzt hier drinne. Ich möchte jetzt noch nach Kategorien die Bilder unterteilen oder die Nachrichten unterteilen. Ich kann halt jedes Element innerhalb von Flohen kann ich mit Kategorien versehen. Es können Nachrichten, Dokumente, Bilder, PDF-Dateien sein. Wenn es noch keine Kategorien gibt, wie hier, dann habe ich links, rechts die Möglichkeit, in diesem Feld pro Zeile neue Kategorien anzulegen. Sobald eine Kategorie mal irgendwo verwendet wird, kann ich sie links aus der Liste einfach auswählen und kann sie Elementen zuweisen. Oh, das haben wir jetzt getan. Jetzt müssen wir in der Kollektion das Kriterium dann nur noch richtig konfigurieren. Wir haben jetzt hier die Kategorie besondere Nachrichten. Wenn ich jetzt raufgehe, zeigt er mir erstmal nur eine Nachricht. Und zwar die, der wir das Stichwort oder die Kategorie verpasst haben. Ich kann natürlich in die andere Nachricht auch noch reingehen, die Kategorie anwenden und komme auch selber raus. Wie man sieht, wir haben das jetzt alles in der Liste. Brauchen wir uns nicht nochmal eingehen. Die Kategorien sind so lange in dieser Liste drin, wie es irgendein Element gibt, was dieses Stichwort hat. Sobald es kein Element mehr mit so einem Stichwort gibt, ist es einfach eine Liste nicht mehr drin. Es ist nicht jetzt eine zentrale Liste, die gepflegt wird, sondern es hängt halt an den Objekten direkt dran. So, ich sage jetzt wieder, ich möchte die Kollektion jetzt natürlich als Index.html in diesem Ordner auswählen, damit ich, wenn ich auf Aktuelles gehe, die Kollektion aufführe und nicht das normale Folder-Listing von dem Ordner. Gut, noch ein interessanter Punkt. Plon kann seit der neuen Version sich ein bisschen wie ein Wiki verhalten. Das ist ganz praktisch, wenn ich eine große Seite schreibe und schon weiß, dass ich das und das und das noch genauer erklären möchte, dann kann ich halt mit diesen Doppelklammern Wiki-Links produzieren. Jetzt habe ich hier diesen Link, wie man den aus Wikipedia kennt. Klickt den an, es wird eine Seite erzeugt. Man kann in Plon das zwar jetzt nicht direkt einstellen, aber im Quellcode geht sicherlich bei dem Produkt, dass das macht, was für Dokumente er erstellt. Also er macht hier jetzt Seiten, man könnte ihn sicherlich auch darauf drehen, dass er Nachrichten erstellt statt Seiten, je nachdem, was man braucht. Aber das Naheliegendste sind Seiten. So, er nimmt automatisch halt den Text, den ich im Text, also in dem anderen Text drin hatte, vom Link, um die Seite anzulegen. Ich erzeuge die Seite jetzt, speichere sie. Die ist automatisch verlinkt, wie es halt in einem Wiki normal ist. Gucken wir uns das noch einmal an. Da haben wir unseren Link. Okay, ich gehe jetzt mal einfach in den Ordner rein und sage, was ist denn das für ein Bild hier? Ich lösche das jetzt einfach mal. Das gefällt mir nicht. Sagt Plon mir, das darfst du nicht löschen. Ansonsten wird diese andere Seite etwas komisch aussehen, weil mir das Bild da eingebunden. Jetzt habe ich die Möglichkeit, die Seite in dem neuen Fenster zu öffnen, das Bild da rauszunehmen oder zu sagen, ist mir egal, lösche es trotzdem oder ich breche halt meine Aktion ab, was in dem Fall das Sinnvollste ist, weil ich möchte das Bild ja da immer noch haben. Das ist eine recht praktische Sache, weil es doch immer wieder passiert, gerade wenn man viele Bilder irgendwo hat, die man doppelt und dreifach in irgendwelchen Seiten eingebunden hat. Irgendwann hat man es aus zwei Seiten rausgenommen, will es löschen und drei andere Seiten funktionieren dann nicht mehr. Okay, das war jetzt hier ein bisschen. So, ich habe vorhin erwähnt über WebDAV. Ich habe hier mal einen Conqueror genommen. Ich bin hier direkt in dem Plon drinne. Also es geht halt mit Zoop und logischerweise dann auch weiter rein in das Plon. Ich habe einen Ordner jetzt angelegt bei WebDAV. Ich gehe in den Ordner rein. Ich gehe ins lokale Filesystem. Hier suchen wir da mal ein paar Dateien raus, ein paar Bilder in dem Fall. Kopiere die einfach. Füge sie wieder ein. Und habe mir eine Menge Zeit und Nerven gespart, als wenn ich es jetzt manuell machen würde in dem Webfrontend. Es ist zwar nicht schwer und ich kann im Webfrontend natürlich mehr eingeben. Ich kann gleich die Kategorien verpassen und ich kann auch gleich im Schreibungstext so einen aussagekräftigen Titel einmachen. Aber wenn ich 100 Bilder habe und ich möchte die irgendwie in einer Diashow darstellen, dann habe ich keine Lust, die alle einzeln da reinzuhauen. Ja, dasselbe funktioniert natürlich auch mit PDF-Dateien, mit OpenOffice oder anderen Office-Formaten. Die werden dann in die entsprechenden Gegenstücke im Klon reinkopiert. Also, beziehungsweise umgewandelt. So. Kopieren hat geklappt. Das funktioniert natürlich auch auf anderen Betriebssystemen, also sowohl Mac als auch Windows kann ich ja WebDAV problemlos nutzen. Es gibt auch Erweiterungen wie Enfold Desktop, das ist eine Windows-Applikation, die sich in den Explorer hängt und ich dann noch erweiterte Möglichkeiten habe, ein erweitertes Kontextmenü, ich kann dann die Datei noch veröffentlichen und so weiter und einreichen oder eine Arbeitskopie erzeugen, ohne jemals in dem Plon-Portal gewesen zu sein. So, ich möchte die Bilder jetzt mal ein bisschen anders darstellen, das sieht ein bisschen doof aus. Gibt es eine eingebaute Albumansicht, dann kann ich mir die Bilder noch vergrößern in mehreren Skalierungen. Das hatten wir schon, brauchen wir nicht nochmal. So. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich kann mit verschiedenen Leuten verschiedene Sachen rein workflowmäßig jetzt abbilden lassen. Als normaler Nutzer gehe ich rein, bearbeite eine Datei oder lege eine Datei an den Stellen, wo ich darf, reiche sie dann ein. Jemand, der die Verantwortung trägt, die Schwere, der darf es dann veröffentlichen. Ich bekomme das halt an der Seite angezeigt in diese Review-List. Und damit, in diesem Fall jetzt, wir haben hier einen vereinfachten Workflow, damit das im Internet auch zu sehen ist, muss ich es halt von privat den Status wechseln auf veröffentlicht. Ich mache das hier auch nicht mit allen Dateien, um noch eine etwas andere Sache zu zeigen. Ich möchte jetzt Bilder zum Beispiel nicht im Internet haben, aber ich möchte sie einzelnen Personen geben, also zur Verfügung stellen. So, wir haben uns jetzt abgemeldet. Machen wir jetzt ein bisschen schneller. Ich gehe jetzt in den Bilderordner. Gehe auf Zugriff und suche nach einem Benutzer, in diesem Fall Stefan. Ich sage ihm jetzt, er darf in dem Ordner Objekte hinzufügen und er darf die Objekte sich anschauen. Speichere das Ganze. Das kann ich jetzt hier für das Bild nochmal etwas feiner einstellen. Also es wird natürlich vererbt, das heißt alle Bilder kann ich ansehen, wie man das hier sieht mit dem grünen Häkchen. Aber ich sage mir jetzt, dieses Bild darfst du auch bearbeiten. Meld mich ab, meld mich nochmal als Stefan an. Sieht man hier bei aktuell ist halt die zweite Nachricht auch, die haben wir vorhin nicht gesehen. Und unter Bilder sehe ich jetzt alle Bilder. Hier jetzt mal aufs erste Bild. Stelle fest, ich kann es nicht bearbeiten. Ich kann es mir angucken, aber ansonsten habe ich keinerlei Rechte darauf. Etwas anders sieht es halt bei dem zweiten Bild aus. Wir können es bearbeiten. Weiterhin haben wir das Recht, dann auch in dem in dem Ordner Bilder anzulegen. Was man hier an der Seite nochmal sieht. Also nicht nur Bilder, generell ist das Recht jetzt verteilt. So, wir haben in Plon eine eingebaute Live-Suche. Das heißt, während ich anfange zu tippen, ab dem zweiten Buchstaben, fängt er an, mir die Ergebnisse um die Ohren zu hauen. Das kann ich auch ausschalten. Je nachdem, wie hochfrequentiert mein Portal ist, macht das sogar Sinn. Das kommt halt immer drauf an. Wenn ich da jetzt 20.000 Nutzer habe, die da die ganze Zeit mit dem Ding da rumhantieren, das belastet natürlich auch das System. Wenn ich normal suche, füge ich es halt einfach oben ein, bekomme dann eine separate Seite mit den Suchergebnissen. Ich kann es mir auch als RSS-Feed rausziehen. Und kann hier auf der erweiterten Suche nochmal nach allen möglichen Kriterien suchen. Nach Kategorien, wie man oben sieht. Nach, wann ich das letzte Mal angemeldet war oder Artikel, die seit dem letzten Monat veröffentlicht sind. Hier sind verschiedene Artikeltypen. Nach bestimmten Autoren oder nach Statuszuständen. Also ob veröffentlichte oder ob private Artikel. Kann ich mir anzeigen lassen. Natürlich nur, wenn ich das Recht habe. Also ich kann nach privaten Artikeln suchen. Wenn ich kein Recht habe, das von anderen Leuten zu sehen, dann werde ich die Elemente auch nicht finden. Hier nochmal die normale Suche. Wenn ich jetzt Klon anfange zu schreiben, ich würde nur nach Klo suchen, würde ich nichts finden. Mit Sternen habe ich halt das Wildcard gesetzt. Dann finde ich halt alles, was mit Klo anfängt. So. Seit Klon 3 kann ich die Portals direkt in der Oberfläche konfigurieren. Das funktioniert auf jeder Ebene. Das heißt, wenn ich in einem Unterordner bin, ich gehe dann in die Konfiguration rein, dann mache ich das für den Ordner und für alle Unterordner, aber nicht für die oberste Ebene. Das heißt, ich muss gucken, wo ich mich gerade befinde, bevor ich da irgendwas verstellen möchte. Ich füge jetzt hier mal ein neues Portlet hinzu mit einem RSS-Feed, weil ich einfach sage, die ZOOP-Nachrichten auf ZOOP.de sind interessant. Ja, ich möchte die jetzt auf dem Portal hier mit drauf haben. Kopiere mir den RSS-Link. Kann hier noch ein paar Sachen einstellen, die Anzahl der Artikel und die Zeit. Speichere das Ganze. Ich möchte jetzt, dass das Ding über dem Anmelde-Button ist. Das sehen wir jetzt nicht, weil wir jetzt angemeldet sind, aber das sehen wir gleich für uns abmelden. Also ich kann halt einfach per Klick das Ganze mehr zusammenfliegen. Wir sehen jetzt hier ein neues Portlet. Wenn ich die Links anklicke, komme ich halt einfach auf die Zielseite, wie man das halt bei RSS gewohnt ist. Gehen wir zurück. So, einmal abgemeldet und dann schauen wir uns nochmal an. Wir haben das Login-Portlet jetzt hier unten, das wäre sonst da drüber, dadurch, dass wir die Reihenfolge halt einfach vertauscht haben. Okay. Ein kurzer Blick ins Klon-Konfigurationsmenü. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Workflow-mäßig da viele Möglichkeiten. Klon 3 bringt jetzt schon ein paar vorkonfigurierte Workflows mit. Ich habe einen einfachen, ich kann auch sagen, ich will gar keinen Workflow haben, also nur einen Status. Ich habe einen Community-Workflow, ich habe einen Intranet-Workflow, bei dem ich halt intern und extern veröffentlichen kann, einen öffentlichen Entwurf habe oder das privat schalten kann. Die Übergänge kann ich rechtemäßig konfigurieren, wie ich möchte. Das müsste man dann wahrscheinlich manuell machen wieder, aber das ist auch nicht wirklich schwer. So kann man halt das System schnell an sich anpassen. Klon kann auch anders aussehen, wie man hier sieht. Standardmäßig kommt da das Noob-Klon mit dem Klon 3. Es gibt aber weitere Produkte, die man sich dazu holen kann. Ansonsten gibt es da zahlreiche Dienstleister, die einem das Design dann auch als Klon-Produkt zur Verfügung stellen. Benutzerverwaltung, E-Mail-mäßig, das ist die Konfiguration. Wenn ich jetzt Benutzer ein Passwort zusenden möchte und so weiter, muss ich das hier einfach mal konfigurieren. Ich kann da entweder einen lokalen Server angeben oder ich gebe halt einen richtigen Account an, der extern irgendwie bei von mir aus irgendeinem Freemail-Anbieter ist und dann geht das so weiter. Fehlermeldung. Das nächste ist auch ganz interessant, HTML-Filter. Ich habe hier Möglichkeiten, bestimmte Tags werden nämlich standardmäßig einfach rausgefiltert. Wenn ich in Kupu HTML Copy-Paste reinhaue oder selber umschalte auf HTML, irgendwas reinschreibe, nicht immer ein tolles immer ein Frame drin haben will von irgendwelchen anderen Sachen, dann wundere ich mich, wenn es gespeichert ist, ist nicht mehr da. Es wird entfernt und ob das entfernt wird und was entfernt wird, das kann man da einstellen. Ja, bei den Kollektionen kann man auch die Indizes hier noch ein bisschen konfigurieren. Das müsste man sich aber im Detail dann angucken. Navigationsmäßig kann ich hier oben diese Top-Navigation per Klick ausschalten. Ja, ich will an der Seite nur dieses Menü haben. Ich kann hier sagen, welche Artikeltypen überhaupt in der Navigation erscheinen sollen. Unten nochmal filtern nach den Veröffentlichungsstatus, obwohl das auch durch die Rechte eigentlich gesetzt ist. Regeln sind eine etwas einfachere Methode, um Aktionen zu machen in Ordnern. Also ich kann in einen bestimmten Ordner gehen, wenn ich hier eine Regel definiert habe, und kann sagen, schick mir eine E-Mail, wenn hier eine neue Datei kommt, eine neue Nachricht. Ein paar Sicherheitseinstellungen, Selbstregistrierung, E-Mail-Adresse ohne Prüfung sollte man natürlich nicht machen, jedenfalls nicht im Internet. Spracheinstellungen. Suche hatte ich gesagt, wir können die Live-Search deaktivieren, um halt das oben abzuschalten. Und ich kann auch sagen, er darf nur, oder man darf generell nur nach bestimmten Artikeltypen suchen. Textauszeichnung, also wir haben normalerweise HTML, ich kann aber auch Plain Text oder Restructured Text nehmen, je nachdem, wie ich halt arbeiten möchte. Hier kann ich das Wiki-Verhalten anschalten für einzelne Dokumententypen. Ich habe es jetzt hier für alle angeschaltet, standardmäßig ist es aus. Und hier kann ich den Kupo noch ein bisschen konfigurieren. Ein bisschen ist gut, also ich kann relativ viel machen. Der hat auch eine eingebaute Dokumentation, wie man da oben auf dem Tab sieht. Kann man sich ein bisschen mit beschäftigen. Noch flexibler, was diese Toolbars oben angeht, ist der FCK-Editor. Das hier allerdings sehe ich wahrscheinlich nur, wenn ich wenn mir die ganze TOP-Instanz gehört, na, weil ich kann hier TOP neu starten und die ZODB packen. Was man hin und wieder mal machen sollte, da alle Änderungen, die ich mache, also alles, was ich reinkopiere, alles, was ich lösche, da drin ist. Und das wird dann irgendwann größer. Gut. Ich kann Zusatzprodukte installieren. Ich muss mir die zuvor von plon.org holen, pack die in mein Zoop-Produktverzeichnis, starte Zoop neu und habe sie dann da drinnen. Hier nochmal einmal kurz das ZMI. Das ist unter der Motorhaube. Und zwar ganz drunten. Und können da nochmal reingucken. Muss ja nicht so schnell sein. So. Da werde ich drin rumspielen, wenn ich Anpassungen machen möchte. Style-Sheets oder ja, Sachen, die noch nicht in dem Konfigurationsmenü von Plon drin sind. Also es ist nicht alles, was ich machen kann irgendwie mit dem Plon, ist da bis ins Konfigurationsmenü durchgezogen. Macht bei manchen Sachen auch nicht unbedingt Sinn, aber wenn man halt einen Schalter nicht gefunden hat, dann geht man halt eine Ebene tiefer und guckt sich das da nochmal an. Ansonsten kann ich nur empfehlen, auf plon.org gibt es einmal ein ausgereiftes oder ein sehr umfangreiches Set an Modulen. Es gibt Module, die viele Module, die sehr aktiv gepflegt werden. Es gibt natürlich auch Module, die irgendwann mal für ein Projekt entstanden sind und mehr oder weniger tot sind. Das kann man sich aber angucken. Man kann ja auch Module weiterpflegen, wenn einen das interessiert. Im Dokumentationsbereich kann ich nur ans Herz legen, wenn ich Änderungen machen möchte, von einfachen Änderungen bis hin zu neuen Dokumententypen. Was auch immer ich machen möchte. Es gibt da eine ganze Menge an Anleitungen. Ist zwar alles Englisch, aber sollte nicht so das Problem sein. Und das Ganze ist auch nach Kategorien alles vernünftig sortiert. Also ich finde da sehr schnell meine Lösung oder zumindest Ansätze dafür. Weiterhin, Zoop-Mailingliste. Entweder, oder die Plon-Mailingliste, das ist englischsprachig. Kann man sich auf plon.org die ganzen Mailinglisten, das gibt es verschiedene, kann man sich anmelden. Ansonsten die Zoop-Mailingliste, die Sie auf zoop.de finden, ist da auch eine gute Anlaufstelle. Okay, das soll es soweit erstmal gewesen sein. Ich habe noch eine Funktion, die ich ein bisschen verschwiegen habe. Plon selber hat einen Präsentationsmodus. Das hier ist Plon. Ja, Ja, ich habe hier einfach nur eine Seite, die mit Überschriften unterteilt ist, Grafiken drinne. Ja, alles das, was wir auf Folien gesehen haben, habe ich hier drinne. Ich habe hier auch ein Inhaltsverzeichnis. Das sind Sachen, die kann ich einstellen, einfach unter Bearbeiten, unter einem erweiterten Tab. Kann ich das aktivieren? Hier hinten. Ja, ich kann Kommentare erlauben, von der Navigation ausschließen, Präsentationsmodus anmachen, Inhaltsverzeichnis und so weiter. Wenn ich dann jetzt die Präsentation aufrufen will, habe ich halt hier oben den Link. Ja, das Layout kann ich über Style Sheets dann noch anpassen. Das soll es gewesen sein. Gibt es Fragen? Man kann alles ausblenden, sogar ohne großen Aufwand, sage ich mal. Also es kommt jetzt so an. Ich verstehe den Anwendungszweck jetzt nicht. Ja, also ein Public View kann ich ohne Probleme machen. Ich kann mein XHTML Template nehmen für eine Public View, komplett anderes Layout machen. Das haben wir auf zoop.de. Ist es ja so realisiert. Also ich gehe auf zoop.de rauf, das ist ein komplett getrenntes Public View. Wenn ich mich anmelde, springt er oben und dann sieht er fast aus wie ein normales Plon. Ja, also das Aussehen von Plonen ist eine Frage des Designs, nicht... Bitte? Novel.com. Wir warten auf das Internet. Das ist gut, weil die Präsentation lief gerade auch übers Netz. Okay, Nobel bin ich. Ja, aber prinzipiell ist eigentlich alles möglich, also es ist eine Designerfrage. Da gibt es ein Projekt, das heißt Plone for Artist. Damit kann ich verschiedene Sachen machen. Also die haben verschiedene Pakete. Das ist eigentlich ganz nett, was sie machen. Die haben angefangen von Terminverwaltung und so weiter für Veranstaltungen über Audio-Geschichten. Also ich kann hier als Typ File einfach oder per WebDAV MP3s hochschieben, kann dann sagen, gehe dann hier rein und sage dann, okay, Switch, du bist jetzt so ein Plone for Artist File oder so, also man kann das aktivieren und dann habe ich sowas wie einen Livestream mit so einem kleinen eingebauten Flashplayer, mit einem Album drum, dasselbe gibt es für Videos auch. Die haben da relativ viel, würde ich mir einfach mal angucken. Das ist eine Erweiterung, ja, also Plone for Artist ist eine Erweiterung. Die bringt halt mehrere kleine Untermodule mit sich. Das ist halt ein Projekt, die halt in diese Richtung für Plone for Artist halt letztendlich geht, um solche Webseiten darzustellen und alles, was die brauchen, das implementieren die halt da. Das ist eine ganz nette Sache eigentlich, also das funktioniert auch ganz gut. Also bis hin mit eingebauten Player, mit Playliste und so weiter übers Web, das funktioniert sauber. Wenn wir ins Netz kommen, er mag nur Novel nicht. Ja. Hier gibt's sowohl Firmen, die sich damit beschäftigen, mit Plonen, als auch ein riesiges Set an Sites, die letztendlich Plonen einsetzen. Und da kann man sich einfach mal austoben. Also. So, nur auf die Seite raufgehen. Also vom Design her, ist, wie gesagt, das ist dann wirklich nachher eine Designerfrage. Scheiße, er mag Novel nicht. Warten auf kommen. nee, Nobel will nicht.
Aber es gibt Lohnseiten.
Es gibt eine ganze Menge Lohnseiten. Also, wie gesagt, das kann sich jeder in Ruhe angucken. Daran soll es nicht liegen. Also, es gibt kleine, große. Bitte?
Eine Frage, die in Richtung Migration steht, hier ist das HTML, PHP, vielleicht möchte ich sagen,
ja. Gibt wie immer verschiedene Wege und wahrscheinlich auch keinen Königsweg. Klar, Copy-Paste geht immer. Also eine vorhandene Plon-Seite zu nehmen, die vorhandenen HTML-Seiten zu nehmen und dann Copy-Paste rein zu kopieren, funktioniert eigentlich auch ganz gut. Man kann auch einen anderen Weg gehen, dass man die Dateien per WebDAV reinschiebt. Ich habe es allerdings selber nicht probiert. Da war vor ein paar Tagen ein Thread auf der Mailingliste, da hat das jemand gemacht. Also funktionieren tut es wahrscheinlich. PHP-Sachen, das ist dann ja, das ist eine Applikation. Also die Logik, die kriegt man natürlich nicht mit übertragen. Aber wenn es eine PHP-Applikation, also eine reine Webseite jetzt ist, und ich sie irgendwie grabben kann, habe ich ja auch eine statische Seite. Also vielleicht geht's damit dann.
Ja, klar. Ja, natürlich die Applikation in irgendeiner Art und Weise.
Die kann man natürlich in Python dann genauso abbilden. Wahrscheinlich, vielleicht gibt's die auch, je nachdem, was für eine Anwendung.
Das habe ich ja keine Dateien, sondern Einträge in der Datenbank. Kann ich die relationale Datenbank zum Backend?
Man kann mit Plon, genauso wie man mit Zoop halt alle gängigen relationalen Datenbanken ansteuern kann, kann ich aus Plon raus direkt auch SQL-Abfragen machen.
Ja, kann ich da 5000 Artikel reinschreiben?
Wie 5000 Artikel reinschreiben? In die ZDB jetzt, also in die Plon-Datenbank. Also aus der SQL-Datenbank die Artikel in das Plon dann reinkriegen. Also entweder lässt man sie da drinne, würde ich nicht machen, oder ich pumpe sie halt auch da rein. Das kann man per Skript machen. Ich habe über XML-RPC auch die Möglichkeit, mir das zu automatisieren, je nachdem, was ich da machen möchte. Ich kann ja auch, dadurch, dass ich aus Zoop raus auf die SQL-Datenbank zugreifen kann, könnte ich auch rein theoretisch mit einem Python-Skript mir die Abfragen machen und dann Skript einmal durchlaufen lassen. Das muss man sich im Detail dann angucken, wie die Struktur auch aussieht. Also SQL-Datenbank kann ja alles sein. Das muss man sich dann genau angucken. Aber letztendlich ist das natürlich, wenn es eine Masse an Artikeln ist, dann lohnt sich wahrscheinlich die Arbeit, da halt ein Skript oder irgendeinen Mechanismus sich zu bauen. Wenn man die Datenbank so lassen muss, dafür hat man ja die Möglichkeit, auf die Datenbank zuzugreifen. Also es gibt natürlich den Bedarf hier und da, dass da eine MySQL oder eine Postgres-Datenbank oder Oracle-Datenbank vorhanden ist, die von anderen Systemen verwendet wird. Und wenn ich da auf bestimmte Sachen zugreifen möchte, kann ich das machen. Das geht sowohl für Nutzerauthentifizierung als auch für andere Sachen. Also ich kann in Zoop mir einfach eine Datenbankverbindung einrichten und dann kann ich mit SQL-Statements rumhantieren, wie ich möchte.
Die Sache ist folgendes, ist eine große Anwendung. Die ist für die Serie geschrieben. Die ist für die Serie, für die ZDB geschrieben. Okay. Man kann alles mögliche machen, um das Zeug reinzukriegen. Aber der Königsweg und das, was das gemacht wird, ist in diesem Gebiet. Es gibt ein paar Tools, womit ich halt teilweise auch einzelne Felder von Objekten aus einer relativen Datenbank laden kann, etc. Aber der kann das, dass die Mächte vielleicht verstehen, was es von drin ist. Und die sauberste Realität kann nur durch eine Objektdatenbank gehen. Sprich, es geht nicht, dass man sagt, dass ich mache eine relationale Maße. Die Frage ist, warum muss man auf einer relationalen Datenbank sein? Warum kommt die Anforderung her? Und wie kann ich beides miteinander verheiraten, dass die Anforderung wird? Und dann reicht ich lege Schalter um und danach ist eine Welt, die ich in Objekt orientiert lebt, auf einmal relationalen Gebiet.
Eine Alternative wäre eventuell, sich die Daten dann über Schnittstellen einfach nochmal zu doppeln. Also dass man jetzt, wenn man jetzt die Daten doppelt benutzen möchte, ich meine, für die Authentifizierung ist es wurscht. Da kann ich dann halt einen Pass-Plugin für nehmen und kann meine Nutzer halt auch aus der Datenbank ziehen. Wenn ich andere Informationen habe, wenn die jetzt nicht sich so häufig ändern, dass das ein Problem ist, dann kann ich natürlich mit Mechanismen, die irgendwie getriggert werden, mir die Informationen dann auch reinholen in meine Objektdatenbank und dann kann ich da wieder hantieren, wie ich damit möchte. Also es wird immer schwer, wenn man vorhandene Systeme miteinander verbindet und aber die anderen Sachen nicht anfassen darf. Ganz oben. nein. Also mal verglichen mit also Typo 3 habe ich mal gesehen. Ich habe es jetzt nicht wirklich intensiv eingesetzt. Typo 3 gilt im Allgemeinen zumindest als schwergängiger, was jetzt die Übersicht angeht. Klon ist recht intuitiv, also ich arbeite ganz normal in dem Inhalt, ich bewege mich in dem Portal, ich sage, ich möchte hier jetzt eine Seite anlegen, dann lege ich sie jetzt hier an. Ich muss mich nicht in den Backend krabbeln, da irgendwas machen, um dann vorne zu gucken, ob es so ist, wie ich es möchte. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil, manche Leute mögen es anders, aber die Einarbeitungszeit generell bei Klon ist sehr gering. Das möchten andere Systeme auch erstmal haben. Klon hat natürlich mit Barrierefreiheit und ja durch die Einfachheit letztendlich da große Punkte vorne. Verglichen jetzt Joomla kenne ich jetzt nicht wirklich, aber ich meine, Joomla hat vom Funktionsumfang lange nicht das, was Klon kann. Also Bilder skalieren und so weiter, WebDAV-Schnittstelle weiß ich jetzt nicht, aber das kann man sicherlich da vielleicht irgendwie realisieren, aber da ist Klon sicherlich umfangreicher. Dadurch, dass Zoop unten drunter ist, hat man natürlich dann auch Funktionalitäten, von denen andere Systeme träumen. Also Funktionalitäten wie diese Workflow-Möglichkeiten, die ich hier habe, die suche ich, glaube ich, auch bei Typo 3. Also bin ich mir nicht ganz sicher, aber... kann durchaus sein. Das ist halt... Also wie gesagt, ich setze die Systeme auch nicht ein. Also Klon ist recht einfach, trotzdem mächtig und wird halt, wie gesagt, auch viel Dokumentenmanagement, weil halt die Leute durch diese Vorgehensweise mit Ordnern, Dateien und so weiter, ich kann damit arbeiten, wie ich es im Dateisystem auch mache. Ja, also die Leute müssen sich nicht so sehr umbemühen. Wenn man einmal gesehen hat, wo die Menüs sind, dann findet man sich sehr schnell zurecht und dann kann man einfach nur nach arbeiten. Das soll ein System machen. Ja. Moment. Zum Thema Barrierefreiheit. Also Klon selber, wenn es neu installiert ist, ja, wenn also noch keine Anpassungen gemacht sind, ist auf jeden Fall erstmal so barrierefrei, wie man es nach gutem Gewissen machen kann. Also nichts ist perfekt, ja, das ist auch ein bisschen schwammig, was ist Barrierefreiheit. Aber wir haben ein paar Sachen, die vorbereitet sind. Das heißt, alles ist, also das fängt an von den Stylesheets, ja, ich habe jetzt keine Grafiken für irgendwelche Schalter. Ich habe die Stylesheets so gewählt, dass ich ohne Probleme die Schriftarten vergrößern kann. Und alles wächst mit, ja, es ist nicht total zerstört, das Layout. Gerade für blinde Menschen jetzt ist halt auch sowas wichtig, wie diese Tastenkürzel, die ich hier drin habe. Ich kann halt mit Tastenkürzeln zur Startseite, zum Inhalt springen. Ja, wenn ich mit einer Braille-Zeile oder mit einem Programm, was mir den Text vorliest, da durch navigiere, dann ist halt dieses Menü und so weiter, das stört mich. Ja. Das heißt, ich kann per Tastendruck sofort zum Inhalt springen oder zum Menü oder in die Sitemap oder den Fokus auf das Suchfeld legen. Ja. Ah.
Das hatte ich so oft, das ist halt Section 548 und bin das hier doppelt ab. Das ist halt so oft gefreut, dass du brauchst keine Browserweiche oder irgendwas. Und da kriegst du alles so gemacht, dass du das halt einfach so nehmen kannst und auf irgendwelchen Agents, die Nutzer mit eingeschränkten Fähigkeiten entsprechend das präsentieren können. Da muss man nicht mal was tun.
Also jetzt rein für Vorlesen oder zum Anzeigen, zum Verarbeiten ist das natürlich sinnvoll. Zusammen mit den Möglichkeiten halt an die entsprechenden Stellen halt schnell zu springen, ist das halt das, was man mindestens mal braucht, um solchen Leuten halt das Leben etwas leichter zu machen. Da gibt es sicherlich noch Optimierungsbedarf weiterhin, also das ist ja ein Thema, was überall behandelt wird. Aber es geht, also Klon ist zumindest ein System, was da recht weit schon mitdenkt. Man kann natürlich, wenn ich jetzt dann eigenes Design drüber setze, kann ich das auch alles zerhauen, ist klar. Aber das ist halt eine Sache, dass da kann das System ja dann nichts für. Da muss man halt drauf achten dann. Ja, ich kann im simpelsten Fall mache ich einfach eigene Style Sheets, ja. Ich überschreibe mit meinen Style Sheets bestimmte Eigenschaften in der Seite. Damit kann ich schon relativ viel erreichen. Natürlich kann ich damit nicht ein ganz anderes Layout bauen, weil es hat irgendwo eine Struktur. So, und wenn ich das Design dann weiter verändern möchte, dann nehme ich halt mir einen Template und muss halt das Template anpassen. Also da wird dann halt in dem Fall eine kleine Erweiterung geschrieben in den Skin-Produkt. Da habe ich halt meine Templates, das, was ich anpassen möchte. Klon selber bietet überall Einsprungmarken. Das heißt, ich kann über den Haupttext, unter den Haupttext, oben in diesem Top oben, diese ganzen einzelnen Elemente, die kann ich anders anordnen per Konfiguration. Und ich kann sie ausblenden per Konfiguration, woanders einbinden, also das Search-Feld vorne oben wegmachen und von mir aus ganz woanders hinsetzen. Das kann ich alles per Konfiguration machen. Das hilft mir dann auch, wenn ich ein Update mache, läuft halt alles noch. Ja. Das muss man sich mal genau angucken. Dazu gibt es aber auch sehr gute Tutorials auf Klon.org. Also gibt's, wenn Sie da einfach mal nach Viewlets gucken und vorher Klon 3 anklicken, dann werden Sie eine ganze Menge dazu finden. Ansonsten gibt es ein recht gutes Buch von Martin Espelli zu Klon. Ist zwar Englisch, aber soll recht gut sein. Ich habe es noch nicht gelesen.
Ich würde die Liste an der Stelle mal abführen wollen. Wir brauchen die Zeit zu wechseln. Ich werde Sie dann nochmal an Vortrag.